Ich möchte euch herzlich willkommen heißen zum Kapitel Nummer 2 vom Haggai. Die sich erinnern, das letzte Kapitel hat mit einem Happy End aufgehört. Das Volk hat tatsächlich die Stimme Gottes gehört und hat sich auf den Weg gemacht, um die Vorbereitungsarbeiten für den Tempelbau in Angriff zu nehmen. Und jetzt, einen Monat später, kommt der Prophet Haggai wieder und hat wiederum Wort ans Volk zu richten. Und das hat den Grund, warum er das macht. Nämlich der Grund ist, dass das Volk schon wieder eine Entmutigung breit gemacht hat. Dass irgendwo wieder so unterschwellig ein bisschen am Brodeln ist. Und jetzt kommt Gott mit einer neuen Botschaft das Volk. Und zwar eine Botschaft mit einer genialen Ermutigung. Und da kommt wieder raus, wie bewusst, dass Gott eigentlich aufs Volk zugeht. Wie Gott weiss, in welcher Situation das Volk ist. Und wie der Gott, der vorher konnte handeln, jetzt immer noch handeln kann. Und darum ist die Stelle für uns etwas sehr Ermutigendes, etwas sehr Schönes, aber auch herausfordernde Sachen wird es drin haben. Wir lesen gerade Haggai 2, 1 bis 5. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu den Überresten des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Serubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Scharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ich lese nochmal Verse 1 bis 2. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Rede doch zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem Überresten des Volkes, und sprich. Gott redet erneut zum Volk. Und er redet genau am 17. Oktober 520 vor Christus. Und das ist ein ganz besonderes Datum, ein sehr wichtiges Datum, weil wenn wir uns jetzt weiterhin mit dem Datum befassen, werden wir sehen, das sind einige Sachen, die mit der Botschaft direkt zusammenhängen. Das war der letzte Tag des Laubhüttenfests. Das Laubhüttenfest geht eine Woche lang und das ist der letzte Tag vom Laubhüttenfest. Und das Laubhüttenfest ist ein Fest vom Erntedank und von der Erinnerung. Aber wenn wir die Situation vom Volk anschauen, gibt es eigentlich nicht so viel zu danken. Die Ernte ist nicht vorhanden. Sie ist missraten. Und so sehen wir, obwohl eigentlich nach dem Lesen vom ersten Kapitel man müsste meinen, ja, jetzt müsste alles gut sein, jetzt das Volk hat gehört, ist umgekehrt, haben sich an die Arbeit gemacht, sieht die Realität doch noch ein bisschen anders aus. Die Folgen vom Gericht sind immer noch da. Die Ernte ist nun mal misslungen. Und das hat Folgen. Und die Folgen sind spürbar, selbst wenn das Volk umgekehrt ist. Und das ist beeindruckend an der Bibel, dass die Bibel da nicht etwas beschönigt, sondern sie handelt von fehlerhaften Menschen, die oft Umwege, Ermahnung, aber auch Ermutigung brauchen, selbst nachdem sie den richtigen Weg eingeschlagen haben. Aber da in dem Sinne ist es so schön, dass Gott eben das Volk nicht allein lässt, sondern er geht mit ihnen jetzt eben den Weg. Und das ist der grosse Unterschied. Und auch für uns wichtig ist, dass Umkehr zu Gott einen Weg bedeutet. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt umkehre und jetzt ist auf einmal alles super, Wirtschaft ist wieder super und alles. Nein, es ist ein langfristiger Weg, den man mit Gott einschlägt. Und oft braucht Gott genau diesen Weg, die Zeit, damit wir unser Herz wirklich ganz auf ihn ausrichten können. Beim genaueren Hinschauen sehen wir jetzt, dass Gott das Datum für die Prophezeiung sehr bewusst gewählt hat. Denn das Laubhüttenfest ist sehr eng mit den weiteren Botschaften, auch die weitere Botschaft, die nächsten Verse, die wir dann nächstes Mal anschauen, verknüpft. Also Gott tut ganz bewusst am Laubhüttenfest die Prophezeiung verkünden. Weil das Laubhüttenfest, das dient auch dazu, um sich daran zu erinnern, an den Auszug aus Ägypten. Zu erinnern daran, dass Gott in der Wüste, wo keine Stadtmauer war, wo keine Häuser waren, wo nur ein erbärmliches Zelt als Stiftshütte dient hat, unter ihnen war. An das erinnert die Laubhütte, dass man eben keine feste Heimat hatte, aber Gott gleich unter ihnen war. Und so ist es eine Erinnerung daran, dass das Volk ohne Gott eben gar nicht dort wäre, wo sie jetzt sind. Und dass Gott unabhängig von diesen äußeren Umständen Gott hat das Volk können führen und das Ziel gebracht hat. Und so ist die Situation eigentlich im Auszug aus Ägypten sehr ähnlich mit der Situation, wo das Volk jetzt drin steht. Wo das Volk aus Ägypten ausgezogen sind, ist das Volk aus Babylon ausgezogen. Und das Volk in der Wüste gelebt hat, die Zelter, wohnen sie jetzt in einer zerstörten Stadt, ohne Stadtmauer. Wenn das Volk keinen Tempel hatte, haben sie jetzt eine Baustelle. Und auch jetzt ist das Einzige, was am Volk irgendwo Halt und Hilfe geben kann, dass Gott in ihrer Mitte ist. Das Laubhüttenfest, das ist eines von diesen Festen, wo Fröhlichkeit befohlen worden ist. Wir lesen das 5. Mose 16, 14, das könnt ihr selber nachlesen. Dort wird gesagt, es müsste ein fröhliches Fest sein, ihr müsst euch daran freuen, weil Gott einen Weg gegangen ist mit seinem Volk. Weil es eine Erinnerung daran ist, dass Gott gehandelt hat. Und doch scheint für das Volk momentan nicht viel Freude da zu sein. Nicht viel Grund zum Freude daran zu sein. Ausser ein ganz wichtiger Grund, nämlich, dass Gott redet. Wenn Gott redet, dann ist das ein Grund zum Freuen. Gottes Wort ist Freude. Und darum macht das Reden da am Fest auch Sinn. Weil an dem letzten Tag vom Laubhüttenfest hat sich das ganze Volk versammelt zum Opfern. Bei dem erbärmlichen Brandopferaltar in dieser Baustelle haben die geopfert, und das ganze Volk ist zusammengekommen, und so hat Gott zum ganzen Volk gleichzeitig können reden und eben die wichtigen Worte können aussprechen. Aber es gibt dann nochmal einen weiteren Aspekt, warum das Datum so wichtig ist. Nämlich, wenn wir 440 Jahre zurückgehen, hat am Laubhüttenfest der Salomo den Tempel eingeweiht. Wir lesen das im 1. Könige 8, 2, dort steht nämlich, und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Und das Fest ist eben das Laubhüttenfest, das sehen wir dann, wenn man die Stelle noch weiterliest. Genau. Also am gleichen Tag, wo jetzt eigentlich sich das Volk zurückerinnert, ist auch der Tempel eingeweiht worden. Der Tempel, der jetzt brach liegt, der Tempel, der nur noch eine erbärmliche Baustelle ist. Und das Volk erinnert sich an die glorreichen Zeiten von dem wunderbaren Tempel, einmal die, die das noch erlebt haben. Und sie werden entmutigt. Sie werden entmutigt von dieser Baustelle, sie werden entmutigt und bedrückt von dieser Ernte, die immer noch nicht gut ist, die sie immer noch daran leiden. Und so kommt alles zusammen und das Volk ist wieder in einer Depression. Doch Gott sendet genau in dieser Situation den Haggai. An dem Tag, wo man sich zum Opfern versammelt, zum Erntedank, aber keine Ernte da ist. An dem Tag, wo man den glorreichen Tempel Salomo gedenkt, aber der Tempel eine grosse Baustelle ist. Und da zeigt Gott wieder, dass ihm das Volk wichtig ist. Dass ihm nicht egal ist, wie ein Volk unterwegs ist. Dass auch auf dem Weg, der jetzt so unbedeutend und harzig und mühsam erscheint, so bedrückend, er immer noch da ist und sieht, wie es am Volk geht. Gott hat nicht einfach aufgehört, nachdem er ihnen den Auftrag gegeben hat, hat er nicht einfach gesagt, so, ihr habt den Auftrag, mach mal, ich kann da Ferien machen. Nein, Gott geht weiter mit dem Volk. Er lässt sie nicht einfach allein jetzt. Und er kennt sein Volk und er weiß, was das Volk braucht. Ja, es ist noch lange nicht alles gut auf dem Weg, nur weil das Volk sich zur Arbeit gemacht hat. Aber es ist ein Weg, der mit Gott angefangen hat. Und das ist eine grosse Ermutigung auch für unseren Dienst, dass Gott uns nicht einfach irgendwann fallen lässt. Man sagt so, jetzt habe ich euch den Auftrag gegeben, macht mal, jetzt sind wir mir egal. Das ist nicht Gott. Gott gibt den Auftrag und dann beruft er uns, befähigt uns und begleitet uns. Er lässt uns nicht allein auf dem Weg, auch als Gemeinde. Und das ist so etwas Wichtiges, immer wieder daran zu denken. Wenn Gott beruft, dann begleitet er uns auch. Dann lässt er uns nicht einfach fallen irgendwo dazwischen. Das ist nicht der Gott, den die Bibel uns sagt. Und auf das dürfen wir vertrauen in allem, was wir machen für Gott. Weil das dürfen wir auch als Gemeinde in Kirche vertrauen, dass Gott uns begleitet, egal wie die Umstände sind. Und dass Gott weiß, was jeder Einzelne und was wir als ganze Gemeinde brauchen. Wir sehen also erneut, wie Gott sich seinem Volk zuwendet. Wie seinem Volk ihm nicht einfach egal ist. Und an das erinnert das Laubhüttenfest so besonders. Aber Gott hat noch mehr zu sagen am Volk. Gott nimmt jetzt nämlich das grosse Problem im Volk auf. Wir lesen das im Vers 3. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so wie nichts in euren Augen? Und man kann sich jetzt fragen, warum stellt Gott jetzt die Frage? Warum kommt er jetzt mit dem? Und wir lesen die Antwort im Esra 3,12. Im Esra 3,12, das war vor 16 Jahren, wo uns den Grundstein für den Tempelbau gelegt haben. Da war es grosse Trauer bei denen, die eigentlich den ursprünglichen Tempel noch gesehen haben. Die, die vielleicht als Kind vor dem Exil den Tempel Salomo noch gesehen haben. Und statt dass sie sich gefreut haben, haben sie angefangen zu heulen. Weil das so viel schlechter ja ist als Alte. Und das hat zur Entmutigung geführt und anscheinend ist das immer noch ein grosser Punkt von der Entmutigung gewesen, die alten Leute, die einfach nur die Vergangenheit gesehen haben. Und Gott bringt mit dieser Frage genau das Problem jetzt zur Sprache. Und es ist eine sehr reflektierende Frage. Wer ist übrig geblieben? Wer hat es gesehen? Und ist nicht wie nichts in euren Augen? Ja, die Zeit seit dem Salomo hat sich grundlegend geändert. Wo beim Salomo Gold in Hülle und Fülle und das beste Holz rum war, ist das jetzt halt nicht mehr so. Sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass sie irgendwelches Holz haben müssen aus den Bergen holen, weil sie ihr Zederholz schon selber gebraucht haben. An den Reichtum und an die Mittel vom Salomo kommt das Volk nicht mehr an. Aber an das erinnern sich gerade die älteren Leute. Und das trägt zur aktiven Entmutigung vom ganzen Volk bei. Sie reden von den guten alten Zeiten, aber sie vergessen, dass Gott, der, der damals den Segen gegeben hat, auch heute noch der gleiche ist. Ihr Glorifizieren von der Vergangenheit ist zum Hindernis für die Gegenwart geworden. Und das ist nicht harmlos. Die guten alten Zeiten sind nämlich nur darum gut gewesen, weil Gott sie gut gemacht hat. Und das ist ganz wichtig. Gott hat die guten alten Zeiten gut gemacht, nicht wir. Es war nicht an uns abhängig. Und das ist auch für uns als Gemeinde so wichtig. Denn das Glorifizieren von den vergangenen Zeiten, das ist nicht harmlos. Das ist nicht etwas, das man einfach auf die leichte Schulter nehmen kann. Denn wir trauen damit Gott in der Gegenwart nichts mehr zu. Und das spricht jetzt vielleicht gerade die älteren Leute, aber auch ich neige schnell mal dazu. Als ich noch jung war, war alles noch besser. Und damit traue ich Gott nicht zu, dass er in der Gegenwart noch handelt. Und dass er mit unserem wenigen oder mit unserem veränderten Situation etwas machen kann. Und darum warnt uns der Prediger 7,10 sehr deutlich vor dem Verhalten. Prediger 7,10 ist sehr spannend, hat ja der Salomo geschrieben. Sprich nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du so. Ein sehr klare Wort, wo wir da sehen. Sehr herausfordernde Wort. Es ist nicht weise, nicht gut, die vergangenen Tage zu glorifizieren. Und trotzdem passiert uns das so schnell. Wir kennen das. Ich war in der Seniorenwoche, da hat man die schöne Geschichte von der Aktion Biblik gehört, wie da der H.E. Alexander so viel Gutes gemacht hat und wie toll das alles war und wie die Lager also gut waren. Das ist ja nicht falsch. Aber Gott handelt auch jetzt mit uns. Gott geht auch jetzt mit uns einen Weg. Und darum ist es so wichtig, dass wir unseren Fokus immer wieder richtig legen. Denn das Erinnern an die Vergangenheit, das ist nicht per se falsch. Das ist sogar wichtig. Wir werden sogar immer auch wieder aufgefordert, uns an die guten Taten Gottes zu erinnern. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott eben Grosses da hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott der war, der das Grosse ermöglicht hat. Und dass wir immer noch an den gleichen Gott glauben. Der Gott, der in der Vergangenheit gehandelt hat, der wirkt auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Und darum soll in der Erinnerung in die Vergangenheit, in der Erinnerung in die guten alten Tage immer Gottes Grösse rausgehoben werden. Ja, es ist so gut gewesen, weil Gott immer noch so gut ist. Und das soll unser Fokus sein. Nicht eine Entmutigung, sondern eine Ermutigung für die Gegenwart. Jede Generation hat ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Schwierigkeiten, aber auch ihre eigenen Ressourcen und Möglichkeiten. Und das ist eine Tatsache, dass wir heute andere Probleme und Sorgen haben als vor 80 Jahren oder vor 200 Jahren oder vor 500 Jahren. Und jede Generation hat wieder gesagt, wie kann die Jugend überleben? Und irgendwie ist es doch immer wieder gegangen, weil Gott immer noch gnädig ist. Weil Gott immer noch in Kontrolle ist. Und an das wollen wir uns erinnern. Und darum ist die Herausforderung an uns. Wo haben wir so eine Brille von den guten alten Zeiten an? Wo wir vielleicht ablegen sollten. Wo nur zur Entmutigung führt. Wo Gott nicht gross macht, sondern eben abwertet. Dann wollen wir die ablegen von Gott und uns neu orientieren und wieder neu sehen. Gott, du hast das so gut gemacht und ich weiss, dass du weiterhin Möglichkeit hast zu machen. Dass wir neu nicht in die Vergangenheit schauen und dem nachtrauern, sondern sagen, Gott, ich will mich jetzt in der Gegenwart dir ganz zur Verfügung stellen. Weil ich weiss, dass du immer noch der gleiche bist. Es ist so wichtig, dass wir nicht irgendwo in ein Selbstmitleid verfallen, wenn wir an die Vergangenheit denken, sondern eben der ewige Gott ins Zentrum stellen, auch in dem. Der Gott, der schon die Probleme beim Salomo seiner Zeiten hat können lösen, der hat dann nicht nur keine Schwierigkeiten gehabt, der kann das auch jetzt. Und das ist das Schöne, was wir dürfen wissen. Gott hebt jetzt die Meinung im Volk, die oberflächlich auch richtige Beobachtung vom Volk raus. Der Tempelbau ist für sie in ihren Augen wie nichts gewesen. Und das war keine falsche Beobachtung. Das war ja wirklich so. Das war eine Baustelle, das war eine brachliegende Sache. Gold und Silber war alles nicht mehr herum. Natürlich war das in ihren Augen wie nichts. Aber es ist so schön, wie Gott da formuliert. In euren Augen, nicht in Gottes Augen, wie nichts. Das ist ein grosser Unterschied in der Formulierung da. Gott formuliert da ganz bewusst. Und er redet da auch ganz bewusst nicht irgendwie von der glorreichen Zeiten vom Tempel, von der Größe vom Tempel oder vom Schmuck vom Tempel, sondern er redet von der Herrlichkeit vom Tempel. Er braucht das Wort Herrlichkeit. Und Herrlichkeit, da geht es eben nicht nur ums Äußerliche, Schöne, das ist auch inbegriffen, aber es geht dort eben noch weiter. Weil die Herrlichkeit Gottes selber anwesend war im Tempel vom Salomo. Aber wir lesen da, dass eigentlich im Hesekiel 10, 18, lesen wir, und die Herrlichkeit des Herrn ging von der Schwelle des Tempels hinweg und stellte sich über die Cherubim. Das war kurz vor dem Exil. Da hat sich die Herrlichkeit Gottes eigentlich aus dem Tempel vom Salomo verabschiedet. Und darum ist die grössere Herrlichkeit, die sich das Volk da erinnert, eigentlich gar nicht so zutreffend. Weil die allergrößte Herrlichkeit, Gott selber, seine Herrlichkeit, war nicht mehr anwesend, hat den Tempel verlassen. Und darum war der Tempel eigentlich nicht viel besser als die brachliegende Baustelle. Und da kommt für uns etwas ganz Wichtiges raus, dass ohne Gott alles nichts ist. Und mit Gott nichts zu allem werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Und so ist es nämlich auch in unserem Leben. Wenn wir unser Leben anschauen, dann hadern wir vielleicht an uns selber. Dann verzweifeln wir an unserer Nichtigkeit, Sinnlosigkeit, Schwäche oder irgendwelche Sinnlosigkeit von unserem Tun. Wir sehen, dass wir uns vielleicht vergleichen mit den grossen Männern und Frauen von der Kirchengeschichte. Wir denken, was haben die alles erreicht? Und wir merken, dass wir eigentlich wie nichts sind. Und die Beobachtung mag vielleicht sogar stimmen. Aber dann dürfen wir wissen, dass Gott ein Spezialist ist, um aus unserem Nichts etwas zu machen. Ja, so klein und erbärmlich wir auch sind, wenn Gott als Herrlichkeit ins Zentrum von unserem Leben tritt, wird das Erbärmliche nicht mehr nichts sein, sondern alles werden, weil Gottes Herrlichkeit das ist, was den Unterschied macht. Das war schon beim Tempel der Fall gewesen. Der herrliche Tempel vom Salomo war ohne die Herrlichkeit Gottes nur ein leeres Gebäude. Aber mit der Herrlichkeit Gottes ist es zu allem geworden. Wir mögen noch so klein und unbedeutend sein. Wir mögen uns vielleicht noch so, ja, sinnlos fühlen. Aber wenn wir unser Werk Gott ganz zur Verfügung stellen, kann Gott aus dem etwas machen. Und auf das wollen wir als Gemeinde vertrauen. Auf das wollen wir auch als kleine Schar da in Kissen vertrauen. Vielleicht auch gerade im Blick auf den Adventsmarkt. Das ist etwas Kleines, was wir machen, aber wenn wir Gott ins Zentrum stellen, kann Gott Grosses daraus machen. Und so müssen wir uns nicht vergleichen oder gegenseitig entmutigen, sondern wir dürfen uns immer wieder aufs Zentrum herweisen, auf Jesus Christus, der alles ist. Wir lesen Vers 4. Aber nun seid stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Und alles Volk des Landes, sei stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Gott geht jetzt nicht mehr weiter darauf ein, in die Nichtigkeit und das Erbärmliche von dem Bau, sondern er ermutigt jetzt das ganze Volk zu arbeiten. Und das ist so schön, das Aber, das wir da lesen. Gott hebt davor, ihr seht, es ist wie nichts, aber jetzt sind stark. Aber das Aber Gottes durchbricht die äußerlichen Zweifel vom Volk. Ja, trotzdem, gerade deswegen sind stark und arbeitet. Und da ist es so wichtig zu sehen, mit was das die Aufforderung, stark und arbeiten, direkt verbunden ist. Nämlich mit dieser Zusage von Gott, denn ich bin mit euch. Das ist die Grundlage für jeglichen Dienst, für jegliche Arbeit im Reich Gottes, dass Gott mit uns sein muss. Ohne Gott macht alles keinen Sinn. Ohne Gott können wir noch so viel predigen, wir können es eigentlich gerade bleiben lassen. Ohne Gott können wir uns am Sonntag versammeln, schön, treu und gut. Aber wenn Gott nicht im Zentrum ist, können wir es bleiben lassen. Dann wäre es besser, dass er bis um 12 Uhr ausschlafen und dann ein schönes Mittagessen geniessen. Aber mit Gott ist genau das die Grundlage, das Zentrum, und es ist sinnvoll. Der David hat das bereits erkannt, den Zusammenhang von Gott mit uns und dem Arbeiten. Nämlich, wenn er den Salomo ermutigt und vorbereitet für den Tempelbau. Das lesen wir im 1. Chronik 28,20. Dort tut David den Salomo eigentlich ermutigen. Und David sprach zu seinem Sohn Salomo: Sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir und wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Was für eine geniale Ermutigung von der David, seinem Sohn, dazu spricht. Der Auftrag ist direkt mit der Befähigung und der Begleitung Gottes verknüpft. Und Gott wird dabei sein, bis erledigt ist. Er wird nicht vorher aufhören, dabei zu sein. Und so ist die Begleitung Gottes direkt mit dem Auftrag Gottes verknüpft. Und da sehen wir etwas Schönes, was da unterschwellig passiert im Volk. Das ist nämlich die brachliegende Gottesbeziehung, die wir im ersten Kapitel gesehen haben, langsam anfängt zu heilen. Jetzt ist Gott wieder mit ihnen. Wie er auch mit ihnen war im Auszug aus Ägypten. Obwohl der Tempel noch nicht steht, obwohl das Herz vom Volk noch nicht ganz ausgerichtet ist, ist Gott mit seiner voreilenden Gnade mit ihnen. Und so ist die Aufforderung, stark zu sein, nicht einfach etwas, eine Aufforderung im luftleeren Raum, sondern sie beruht auf der Grundlage, dass Gott mit dem ist, was er auch aufträgt. Gott wird später auch den Zacharia nochmal beauftragen, den Serubabel nochmal direkt an die Tatsache zu erinnern. Mit dem ganz bekannten Vers, den wir gerne zitieren, sogenannten Kärtli-Vers, Zacharia 4,6. Da antwortete er und sprach zu ihm: Das ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscharen. Gott ist der, der am Ende dafür sorgt, dass die Arbeit vollendet wird. Gott ist der, der sie in seiner Hand hat. Und darum geht es da nicht um eine Aufforderung, menschliche Stärke und Leistungsfähigkeit zu haben. Nein, es geht darum, beharrlich an dem dran zu sein, was Gott verheißen hat. Es geht ums Leben im und aus dem Glauben raus. Es geht nicht um unsere Stärke. Und das ist ganz spannend, wenn wir den Paulus anschauen, im Epheser 6,10. Im Epheser 6,10 verknüpft er das nämlich mit der Waffenrüstung Gottes, die Aussage. Dort lesen wir: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Die gleiche Aufforderung vom Haggai: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht seid stark in euch selbst, seid stark in dem Herrn. Und dann die Aufforderung: Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wir müssen nicht unsere eigene Waffenrüstung anlegen, sondern wir müssen die Waffenrüstung Gottes anlegen. Wir müssen stark im Herrn sein, nicht stark in unserer eigenen Leistung. Und das ist so schön, wenn da der Paulus das verknüpft. Stark im Herrn sein können wir nur, wenn wir auch das, was uns Gott gibt, in Anspruch nehmen. Wenn wir die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, auch als wahr erkennen. Und das ist die Waffenrüstung Gottes, wenn man, es wäre eine eigene Predigt über das, darum gehe ich jetzt da nicht weiter, ihr könnt das im eigenen Studium mal nachgehen, was die Waffenrüstung eigentlich ist. und warum die Waffenrüstung so bezeichnet wird. Weil es eben nicht unsere eigene Rüstung ist, sondern Gottes Rüstung, die er uns zur Verfügung stellt. Gott macht also da mit dem Volk nicht einfach eine Beschäftigungstherapie. Ja, bauen ein bisschen etwas, dann haben wir etwas zu tun und dann sind wir ein bisschen ruhig und klönen nicht so viel. Nein, er stellt das Volk wieder her in seiner Gnade, in seiner Liebe und in seiner Treue. Und damit bestätigt er, was am Laubhüttenfest so stark in Erinnerung gerufen wird, dass Gott treu und fähig ist, sein Wort und seine Verheißung zu erfüllen. Und das führt uns zur wichtigen Frage: Wie erkenne ich, dass Gott wirklich auch mit uns ist? Dass wir in der richtigen Stärke laufen und nicht in der eigenen. Vielleicht lügen wir uns ja etwas vor und nein, nicht nur Gott ist mit uns. An was erkennen wir das? Und es ist schon schön, dass der Vers 5 uns da einen Anhaltspunkt gibt. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben, fürchtet euch nicht. Ich könnte ganz viel über den Vers sagen, ich kann das sehr abkürzen. Gott spitzt seine Ermutigung noch einmal zu. Sein Wort und sein Geist soll mitten mit dem Volk bleiben. Und dabei schaut Gott wieder zurück als Anfang, an Auszug aus Ägypten. Dort, wo sein Wort, seine Verheißung, einen Bund geschlossen hat mit dem Volk. Dort, an das, wo sich das Volk an dem Fest genau erinnert. Dort, wo das Volk schutzlos ein Flüchtling in der Wüste war, aber Gottes Wort einen Bund mit ihnen gemacht hat. Ein Versprechen, dass er mit ihnen sein wird. Und wie genial sehen wir jetzt, wenn der Zeitpunkt, den wir am Anfang gesehen haben, mit der Aussage von der Prophezeiung zusammensteht. Das ist kein Zufall, dass Gott an diesem Datum redet. Und da sehen wir die Einheit vom Wort Gottes auf der anderen Seite. Dort in der Wüste am Sinai hat Gott ihnen sein Wort, seine Verheißung gegeben. Und genau das Wort soll weiterhin bestehen in ihrer Mitte. Und dafür ist der Geist Gottes Siegel dafür. Das Wort und der Geist Gottes sind damit also fest miteinander verbunden. Und das gibt Gewissheit für den Ausruf: Fürchtet euch nicht. Und das ist die Aussage, die immer wieder in der Bibel kommt: Fürchtet euch nicht. Wir müssen keine Angst haben, wenn Gott in unserer Mitte ist. Es gibt also klare Gewissheit im Glauben, klare Prüfkriterien, ob Gott mit uns ist oder nicht. Und das Kriterium ist sein Wort und sein Geist. Anhand von dem können wir erkennen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und darum ist es so wichtig, dass wir sein Wort, seine Verheißungen kennen. Wir haben ganz viel von seinem Wort in schriftlicher Form. Und wir kennen meistens nicht so viel daraus heraus. Wie wichtig ist es, dass wir sein Wort auch in unserer Mitte haben. Und dass wir seinen Heiligen Geist auch immer wieder uns in unser Leben sprechen lassen. Aber da kommt am Schluss noch ein viel grösserer und wichtigerer Aspekt raus. Denn Jesus Christus ist Wort Gottes in Person. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Er ist Gott mit uns. In ihm können wir Gott wahrhaftig erkennen. Und durch ihn und sein Werk, das er am Kreuz da hat, können wir eigentlich errettet werden, können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Durch ihn ist Gott mit uns. Durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Dürfen wir seine Kinder sein, dürfen wir den Geist, den Heiligen Geist in uns haben. Ein neues Herz, ein neuer Geist. Und das ist eine Verheißung, ein Wort, das Gott uns zugesprochen hat. Und so ist die Zusage als Volk in Jesus Christus vollständig erfüllt. Gottes Wort bleibt, selbst wenn die ganze Welt untergeht. Selbst wenn alles irgendwo in Dunkelheit abdriftet, Gottes Wort und seine Verheißung bleibt, weil Gottes Wort mit Jesus Christus verknüpft ist. Und Jesus Christus lebt. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist nicht tot geblieben. Und darum ist sein Wort wahrhaftig und vollkommen und klar. Seine Verheißung erfüllt sich. Und darum müssen wir uns nicht mehr fürchten in dieser Welt. Darum müssen wir uns nicht mehr fürchten, wenn wir alles in dieser Welt anschauen, wo das hergeht. Sondern wir dürfen wissen, dass Jesus Christus wahrhaftig verhebt. Dass er mitten unter uns bleiben wird und dass seine Verheißung in Raum und Zeit erfüllt wird, weil Jesus Christus in Raum und Zeit gekommen ist. Ja, Jesus Christus hat wirklich für all unsere Sünden gezahlt. Er steht wirklich für uns beim Vater ein. Und durch ihn dürfen wir wirklich und wahrhaftig Kinder Gottes sein. Und das ist das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist einfach zu glauben, dass das Wort Gottes stimmt. Dass die Verheißung Gottes wahr ist. Und dass wir unser Leben auf das Wort ausrichten. Und ihn an Herr und Heiland annehmen. Dann ist Gott auch mit dir. Eine langfristige, ewige Investition. Ein Weg, der vielleicht nicht sofort gut ist, aber immer besser wird. Ja, sein Wort und sein Geist wird auch uns nicht verlassen. Und das ist die geniale Ermutigung und Zusage, die der Haggai am Volk zuspricht, aber auch noch für uns heute gilt. Und in dieser Gewissheit, wenn wir stark sind und arbeiten, wenn wir stark sind als ganze Gemeinde und einander immer wieder auch ermutigen und ausrichten. Wenn wir stark sind in dem, was versprochen hat, dass er mit uns ist, bis ans Ende der Welt. Die Verheißung bewährt sich absolut und dort sicher. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für die geniale Ermutigung im Haggai, die auch für uns gilt, dass du dein Wort und dein Geist mitten unter uns sein darfst. Und dass du Mensch geworden bist und ja, wortwörtlich uns begegnet bist. Und dass wir durch dein Wort für die Verheißung haben, die bis in alle Ewigkeit verhebt. Herr, und wie oft denken wir nur an die Vergangenheit, denken wir nur an die guten alten Zeiten und vergessen, dass du jetzt immer noch der gleiche bist. Dass du im Hier und Jetzt die Verheißung immer noch erfüllen wirst. Und Herr, tun uns immer wieder ausrichten, immer wieder die Ermutigung schenken, die wir nötig haben als ganze Gemeinde und zeigen, dass du der gleiche bist bis in alle Ewigkeit. Dir ist Lob und Ehre. Amen.